Hallo, liebe Svenja, einen wunderschönen guten Abend auch alle an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Willkommen bei Astral Talk.
Hallo, lieber Oliver, und einen wunderschönen guten Abend auch an alle Zuhörenden hier bei Astral Talk, wo Unsichtbares hörbar gemacht wird.
Genau. Unsichtbares wird hörbar gemacht. Bin gespannt, was heute so ansteht. Wir haben ja einen unfassbar langen Fragenkatalog inzwischen. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wir das Format so schleichend verändert haben. Ich glaube, wir reden länger über einzelne Fragen und machen uns Gedanken darüber hinausgehend, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, statt nur jetzt die Fragen zu beantworten und direkt weiterzugehen. Aber deshalb muss ich hier nochmal an dieser Stelle um Geduld bitten, alle, die Fragen eingeschickt haben. Es dauert ganz einfach, ne, weil wir pro Episode hier im Schnitt zwei Fragen irgendwie beantwortet kriegen von der Liste. Aber vieles klärt sich natürlich auch. Ne, weil ich habe eben schon wieder gemerkt, es sind schon einige Fragen, die wir in anderen Episoden aufgegriffen haben. Und letzte Woche haben wir ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass da haben wir die Episodenzahl genannt. Ne, wenn wir können, schauen wir nach und sagen, wo ihr was noch zum Thema findet. Ich
ja,
fange
können,
mal
können
heute.
Wir immer,
bitte?
Genau, können wir immer, wir können immer nachschauen, aber es ist nicht immer ganz das gleiche Thema oder es sind vielleicht nicht die passenden Schlagwörter. Deswegen kann es schon mal sein, dass sich Dinge doppeln, aber ich finde es auch gut, dass wir uns Zeit nehmen, weil ich festgestellt habe, es entsteht schon mal manchmal so ein Run, ne? So schnell die Frage beantworten, die nächste, die nächste,
Ja.
die nächste. Und wenn ich mir aber Zeit lasse, dann merke ich, da öffnen sich noch Antworträume, die hineinkommen wollen, die vielleicht, wenn man sich Zeit lässt, sich dadurch auch noch weitere Fragen erschließen, die dann beantwortet sind. Deswegen finde ich das auch ganz schön, dass wir da großräumiger denken. Und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne so, dass wir uns ein bisschen Zeit für eure Fragen nehmen.
Genau. Ich beginne mal. Ist es richtig, dass man aber auf der Astralebene sein Ego behält, so wie Jürgen Was habe ich denn heute mit meiner Zunge? Ich fange nochmal an. Ist es richtig, dass man auf der Astralebene sein Ego behält, so wie Jürgen Ziewe es beschreibt und dort so lebt wie auf der Erde? Weil man immer hört, man sei nur noch Information, wenn die Seele den Körper verlässt, laut Thomas Campbell. Das verwirrt mich sehr. Außerdem hat man kein Gehirn mehr und somit auch keine Gefühle und Gedanken. Wie trifft man denn dann Entscheidungen? Sollte es so sein, dass da nur noch Information bleibt, wie kann es dann bei Sterbebildvisionen sein, dass die Verwandten einen besuchen oder abholen? Sorry, dass es so viele Fragen sind, aber wir können das, glaube ich, alles so unter einem Schirm beantworten.
Ja, also ich glaube, da ist erstmal ein Missverständnis in Bezug auf das Gehirn, wenn das Gehirn nicht mehr da ist. Nach dem, was wir als Astralreisende so erfahren, ist nämlich die Erfahrung oder das, was mich ausmacht, nicht im Gehirn, sondern oder da wird nicht da produziert, sondern das ist sozusagen das Gehirn ist das Relais, das das Geistige übersetzt, so würde ich sagen, ist die Hardware, die seelische Software sozusagen übersetzt, die aber außerhalb des Körpers ja auch existiert. Und das ist ja einer der hauptgroßen Weltschifte, die man erlebt, wenn man außerkörperliche Erfahrungen hat. Ne? Also das heißt, das eine ist nicht unabhängig von dem anderen. Das eine ist unabhängig vom anderen, wollte ich sagen. Sorry, ist schon spät. Zu dem Datenstrom. Es geht jetzt wieder darum, wie definieren wir das eine oder das andere. Also wenn ich als geistige Svenja eine Form annehme, könnte man sagen, ich bin auch ein Datenstrom. Aber ich erlebe mich trotzdem als ich. Und das sind alle Erinnerungen und Erfahrungen an andere Leben, an Übergänge, an davor, danach oder wenn ich astral bin, bin ich auch kein Datenstrom, da bin ich schon noch ich, also wie ich mich als ich empfinde. Es gibt bewusstseinserweiternde Momente, da könnte ich mich als mehr als ich empfinden. Dann bin ich auch der Baum, dann bin ich auch der Hund, dann bin ich auch die Straße oder der Stein. Also ne, da ist auch wieder die Frage, was ist jetzt als ich gemeint? Aber ich glaube, ich habe den Fragesteller so verstanden, löst sich die Persona auf? Ist sie dann weg oder ist sie noch da? Und ich kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist sie noch da, die löst sich nicht auf. Die wird auch nicht vom größeren Bewusstseinssystem entsorgt, sondern so wie ich das wahrnehme, behält die immer ihre Bedeutung und ihren und kann immer abgerufen werden. Also auch die Überseele kann stets diesen Aspekt von sich selbst immer wieder hervorholen. Und der ist auch immer da, der ist immer präsent, weil ja immer alles jetzt ist, dass ja nichts, was vergeht und dann weg ist. Weißt du, wie ich meine? So nehme ich das wahr. Und genau, also diese ganzen Sterbebettversionen, ich glaube auch, das würde ja keinen Sinn machen, wenn das alles nur Datenströme sind, mit denen man, also wie willst du mit einem Datenstrom interagieren, ne?
Also da ist die Argumentation von einigen eben, dass das Illusionen sind, die das große Bewusstseinssystem schickt. Quasi die baut diese ehemaligen Lebensgefährten auf oder das große Bewusstseinssystem baut die auf, füttert sie mit entsprechenden Daten und lässt dann diese Avatare die Sterbenden abholen. Ich halte das für nicht korrekt oder richtig so in der Betrachtung. Ich denke, da steckt eine Menge mehr dahinter. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ne? Thomas Campbell wird oftmals immer 1:1 zitiert. A, hat Thomas Campbell seine Arbeit auf einer These aufgebaut. Deswegen heißt es meine große Theorie von allem. Eine Theorie beruht immer auf einer These und nicht auf einer wissenschaftlich bewiesenen Tatsache. Und wenn er diese Analogie von Datenströmen, Computer und virtueller Realität, Simulation etc. benutzt, dann aus seinem momentanen Erfahrungsschatz, den er als Mensch gemacht hat, das ist das Beste, was sein persönliches System als Analogie hergibt, weil mehr ist da nicht drin. Nur das sage ich jetzt nicht mit einer bösen Zunge, sondern das geht uns allen so. Wir sind ja auch nur Menschen. Das heißt, auch Thomas Campbell kann nur interpretieren anhand der Daten, die ihm zur Verfügung stehen. Das sind sicherlich nicht alle Daten, die das große Bewusstseinssystem zu bieten hat. Das würde, glaube ich, auch selbst den Schädel von Thomas Campbell sprengen, ne? Und somit sind wir da in unserer Interpretation des großen Bewusstseinssystems alle total überfordert. Wir können nur Thesen irgendwie, beziehungsweise ich sag's mal anders. Thomas Campbell hat seine Erfahrungen, die er über die Jahre gemacht hat, und das waren sehr, 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 sehr viele Erfahrungen in all den Jahren, die passen sehr gut in dieses Modell der Analogie eines Megacomputers, der Simulation erschafft. Und im Grunde genommen stehe ich auch damit in Resonanz in gewisser Weise, weil es für mich sehr sinnhaftig ist. Meine Erfahrungen spiegeln sich da auch zu einem großen Teil wider, wenn ich diese Analogie drüber stülpe. Jürgen Ziewe berichtet der versucht keine These aufzustellen. Hat er auch nie versucht, sondern der ist Reporter. Jürgen sieht sich als Reporter des Nicht-Physischen. Das heißt, er berichtet von seinen leibhaftigen Erfahrungen oder außerleibhaftigen Erfahrungen. Und das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Das heißt, wir dürfen beides, darf auch parallel existieren. Wir dürfen beide Beschreibungen oder Modelle, wie immer wir das belabeln möchten, dürfen wir nutzen, um zu schauen, wie passen unsere eigenen Erfahrungen da rein. Achtung, es ist ganz wichtig, dass die eigene Erfahrung im Mittelpunkt bleibt. Alles andere werden unnütze Glaubenssätze. In dem Moment, wo ich sage, ich glaube, Thomas Campbell hat recht, beruht das nicht auf irgendeinem direkten Erfahrungsschatz, sondern es beruht auf einem Glaubenssatz. Und das wiederum ist nicht gut, denke ich.
Ja, und dann ist ja auch immer die Frage, wie interpretiere ich das? Also ich habe in den Kommentaren gesehen, dass Leute auch vieles, was ich gesagt habe, missverstanden haben. Ich habe das meiner Meinung nach klar gesagt und es wurde falsch interpretiert. Also auch das ist ja auch eine Möglichkeit. Tom Campbell sagt etwas und es wird ihm so ausgelegt, aber vielleicht meint er das ja auch so gar nicht. Also ich finde, da müsste man immer auch mal rückspiegelnd selber fragen, wie er das meint. Ich meine, ich habe die ein oder anderen Sachen dann schon mal im Interview gehört, wo ich dachte, aha, das relativiert ja schon wieder was, das, was man jetzt hier immer so gedeutet hat. Zum Beispiel die Analogie mit Avatar und Computer. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Computer ist die Überseele, der Datenstrom ist meine Lebendigkeit, und die Information, die von der Überseele in das physische Ich geht oder in das astrale Ich geht. Und das ist der Avatar, den die Überseele hier hinsetzt. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Dann ist es trotzdem irgendwie personal und fleischlich und emotional und alles ist trotzdem da. Die Frage ist ja, welche Worthülse nehme ich und wie welche Bedeutung hat die für mich? Deswegen finde ich das immer ganz schwierig, nicht bei einer Person über sowas zu urteilen. Also da würde ich lieber, wenn, dann direkt mit Tom Campbell drüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, vielleicht legen wir hier auch was in seinen Mund, was er gar nicht so meint. Vielleicht ist es einfach nur seine Sprache, weil er sich in dem Bereich gut auskennt und das eben seine Analogie ist.
Ja, ich sehe das genauso.
Wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist, ich habe ja mal diese Erfahrung gehabt, wo ich die Hände, meine astralen Hände in so ein Sofa gesteckt habe und dann war das wie so Sand in meinen Fingern und dann waren das lauter Zahlencodes. Und jedes Ding hat einen anderen Zahlencode. Also das würde ja zu dem passen, was Thomas Campbell sagt. Datenströme, ne, gebaut aus Zahlencodes und trotzdem war das ein Sofa und das andere war ein Baum und das nächste war vielleicht ein Lebewesen. Also das ist, glaube ich, auch eh immer so eine Übersetzungsfrage. Was macht denn unser Bewusstsein damit? Wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass es ja ganz oft so sein kann, wenn wir uns jetzt im Nicht-Physischen befinden und uns mit energetischen Räumen, die aufgrund von Informationen entstehen, beschäftigen. Was macht denn mein Bewusstsein daraus? Kann es nicht sein, dass es gerade auch eine Übersetzung meines Bewusstseins ist, sodass ich das verstehe? Zum Beispiel Licht. Die Lichtstrahlen haben sich für mich dargestellt in Nullen. Also das waren Nullen. Warum, weiß ich nicht. Aber es könnte es wahrscheinlich irgendeinen klugen Wissenschaftler geben, der sagen könnte, ist ja auch ganz klar, ist ja ganz logisch. Also ich weiß es nicht. Mein Unterbewusstsein hat das vielleicht auch nur so übersetzt. Keine Ahnung, weil es für mich, wenn ich drüber nachdenke, irgendeinen Sinn hat. Deswegen, ich weiß, dass es unbefriedigt ist, aber vielleicht das ein bisschen spielerischer zu sehen, ein bisschen mit mehr Offenheit und zu sagen, okay, ich guck mal, wie das für mich Sinn machen kann und wenn es Sinn macht, nimmt es, aber auch wiederum als Modell und wenn nicht, dann sucht andere Modelle, die euch mehr dienen. Also fühlt euch da frei und sagt nicht nur, weil Thomas Campbell oder Jürgen Ziewe oder Oliver Tappe oder Svenja das so gesagt haben, muss das jetzt genauso 1:1 gedacht werden, sondern nimmt es, wenn es dient. Wenn es nicht dient, könnt ihr es auch loslassen.
Also wenn ich das sage, dann ist das natürlich was anderes. Ne? Ja, ist ganz wichtig, dass wir uns dann nicht verrennen in irgendeiner fixen Idee und dadurch unter Umständen sogar Ängste in die Welt bringen, die völlig wertlos sind am Ende. Was heißt wertlos? Die haben natürlich schon auch immer einen Wert, aber sie unterstützen uns nicht. Ne? Und dieses Wort spielerisch finde ich sehr wichtig, was Svenja gerade reingebracht hat, das spielerisch zu betrachten und zu schauen, wie stehe ich so im tiefsten Inneren in Resonanz damit und warum? Ne, ist das ein Glaubenssatz in mir, der da ein etwas in Resonanz bringt oder ist es tatsächlich mein neutrales Ich, so neutral, wie es eben geht? Und ich lese gerne die Ideen von anderen Menschen und die Erfahrungen von anderen Menschen. Dabei, ich bin mir immer bewusst, und das war ich mir auch bei Thomas Campbell vom ersten Moment an, dass das seine Theorie von allem ist, die auf seiner These beruht. Und dass es kein, es darf ja keine neue Weltreligion werden. Ne? Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man muss weder dem einen noch dem anderen Glauben schenken, sondern es geht vielmehr um das eigene Erfahren und um das eigene Leben und nicht um das anderer Leute.
Ja, und ich finde das auch sehr interessant, du hast es eben schon angeschnitten. Also je nachdem, welcher Theorie ich folge, kann ich mich mal genau untersuchen oder erforschen oder beobachten, was in mir findet denn da was? Also wenn ich ein ängstlicher Mensch bin, dann finde ich vielleicht da eine Sicherheit, weil das ein sehr rigides Modell ist, was so richtig, falsch, schwarz, weiß, keine Grautöne. Bin ich vielleicht ein sehr kreativer Typ, dann mag ich vielleicht die ganzen Grauzonen und nichts ist so richtig sicher und nicht so richtig greifbar, aber ich folge meinem Gefühl, dann bin ich ein emotionaler Typ. Also das hat ja immer ganz viel mit mir selber zu tun, ob für mich eine Theorie jetzt griffig erscheint oder wahr erscheint oder nicht erscheint. Also weißt du, wie ich meine? Das hat ja ganz viel mit meinen eigenen Themen, Schmerzräumen und meiner eigenen subjektiven Persönlichkeit zu tun, was ja auch okay ist.
Ja, und auch mit meiner Konditionierung. Ich habe mich im Laufe meines Lebens dabei erwischt, dass da doch bestimmte Betrachtungen aus meiner Erziehung heraus geformt worden sind. Sei es von meiner Oma, sei es von meinen Eltern, egal wie. Ich erinnere mich so an eine spezifische Sache, weil meine Oma so einen sehr strikten evangelischen Glauben hatte. Die hatte fast eine Phobie der katholischen Kirche gegenüber und hat tatsächlich auch das so gesagt und mir indoktriniert, heirate um Gottes Willen keine Katholikin. Ne? Und das hat sich mir irgendwo eingebrannt. Und wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, dann sind da irgendwo ganz tief in mir noch so winzige kleine Triggerpunkte diesbezüglich, wo ich dann ein zweites Mal hinhören muss oder mich auch wirklich genau beobachte, sage, warum triggert mich das jetzt? Ist das etwas, was mir indoktriniert wurde oder kommt das aus meinem Erfahrungsschatz? Und natürlich kommt es nicht aus meinem Erfahrungsschatz. Ich habe keine schlechte Erfahrung mit Katholikinnen gemacht.
Glück, dass ich evangelisch bin.
Ja.
Hast du mich gar nicht gefragt, bevor du mich hier zu deinem...
Naja, dich habe ich auch nicht geheiratet, aber meine Frau... aber meine Frau, ich weiß gar nicht, meine Frau ist evangelisch, ich glaube zumindest. Ja, die ist evangelisch. Tja. Also das ist so unwichtig geworden, wer da jetzt was für eine Konfessionszugehörigkeit hat. Und das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Aber es sind so Kleinigkeiten, in augenscheinliche Kleinigkeiten, die aber einen großen Effekt auf unser Leben haben können. Und wir sehen das auf allen Ebenen, nicht nur jetzt religionsbezogen, sondern auch gesellschaftlich, kulturell. Und gerade in den USA beobachte ich das sehr, sehr stark, diese Indoktrinierung von jungen Menschen, die vor zwei Generationen quasi geboren worden sind und jetzt irgendwie in ihren 40ern sind und wählen. Ne, jede Generation bringt so ihre Eigenheiten mit und dann, wenn man da genau hinschaut, dann weiß man, woher das kommt, woher gewisse Bewegungen kommen und warum die sich jetzt formen. Ne, weil die Eltern insbesondere andere neue Ideen mit ins Spiel gebracht haben, die die Kinder unbewusst übernehmen.
Ja, und auch die Gesellschaft zu ihrer Zeit spielt ja auch eine Rolle. Ne? Ich habe vor kurzem jetzt nochmal gelesen, dass unser Alter ganz interessant ist, weil wir sind mit Nicht-KI, Nicht-Computer, Nicht-Internet aufgewachsen und damit reingewachsen. Und dadurch sind wir praktisch wie so Zeitzeugen von zwei Welten, die das eine kennen und das andere kennen. Und das sei eine ganz besondere Gesellschaftsschicht, die sozusagen eine große Offenheit hat, aber auch eine große Fähigkeit, ohne dem zu sein und sich sehr auch noch auf andere Dinge zu konzentrieren. Und das fand ich sehr schön.
Ich kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Mein Neffe weiß nicht, was analoges Internet ist. Der ist in DSL geboren.
Ja, genau. Ja. In diesem Sinne, haben wir die Frage jetzt eigentlich damit beantwortet? Sind wir da mit irgendwie rund? Ist da noch was offen gewesen? Gucken wir mal rein.
Ja, ich denke schon, es ging um die Sterbebettvision. Sind das nur Informationsströme? Ist es beides? Na, aus Informationsströmen entsteht etwas, aber es wird nicht ausgelöscht mit dem physischen Tod. Ich glaube, das ist das, was die Bottomline ist, das, was dahinter steht. Und solange, und das haben wir auch schon oft gesagt, solange eine Rolle noch Relevanz hat, wird sie auch nach dem physischen Tod weitergespielt.
Ja, und ich glaube, dass sie im größeren All-Eins-Sein immer als Teil bleiben wird, weißt du? Es wird im großen All-Eins-Sein immer einen Oliver geben und eine Svenja geben. Also irgendwie, das wird nicht ausgelöscht.
Genau.
Wie so eine besondere Farbe oder so, die das Universum durch uns hat entstehen lassen. Und die wird ja nicht... Ja. zerstört, nur weil sie jetzt gerade gelebt hat und dann weg ist. Gut, in dem Sinne würde ich gerne noch eine weitere Frage stellen an dich jetzt erstmal, Oliver. In ihrem Buch schreibt Wada Hasselmann, dass unser wahres Zuhause die Astralebene ist, solange wir die Inkarnation nicht beendet haben. Was meint ihr dazu? Liebe Grüße von Rainer.
Hallo Rainer, vielen Dank für die Frage. Ich würde das noch ein bisschen weiter ausdehnen. Die Astralebenen sind nicht unser eigentliches Zuhause, sondern das zieht weitere Kreise. Darüber hinaus gibt es die Mentalebenen, die Kausalebenen und dann die Seelenebenen. Die Astralebenen sind für viele Wesen die interessantesten, weil dort eine Form der Stimulierung von außen noch herrscht. Und auch, je nachdem, in welchen Astralräumen wir uns bewegen, Dualität auch noch vorhanden ist. Und das kann ungemein spannend sein. Ein Leben abseits der Dualität ist ewiger Frieden. Das klingt für viele langweilig. Da erfährt sich nur noch der Friede und die Liebe. und sonst gar nichts mehr. Und das ist der Grund, warum viele Wesen, inklusive ehemalige inkarnierte Menschen, die Astralwelten, und ich sage ganz bewusst Welten, es gibt nicht die eine Ebene, sondern das sind unfassbar viele Räume, in denen unfassbar viele Möglichkeiten vorhanden sind, sich zu erfahren. Das sind quasi wie Inkarnationen ohne Fleisch. Das Wort Inkarnation wäre da falsch, aber man kann sich in unterschiedlichen Räumen erleben und das hat, glaube ich, sehr viel Wert, wenn man sich nicht verliert da drin. Aber diese Gefahr, in Anführungsstrichen, sich darin zu verlieren, weil das physische Leben einen gewissen Suchtfaktor mit sich bringen kann, die ist schon irgendwo gegeben. Und so gibt es viele, viele Seelenaspekte, die inkarniert waren und zurück erstmal über die Astralwelten, vielleicht in die Mentalebenen gehen, vielleicht nicht. Die bleiben dort aus freien Stücken, da wird keiner zu gezwungen. Nein, es gibt keine Inkarnationsfalle, sondern das ist eher dieser Drang nach noch mehr Erfahrung, die ein Wesen nach einem abgeschlossenen Leben in sich trägt und vielleicht nicht bereit ist für die Aussicht auf ewige Liebe oder ewigen Frieden. Und das darf auch so sein. Die Bewusstheit darüber ist, glaube ich, ausschlaggebend, dass ich da eine freie Wahl habe und meinen Weg selber gestalten darf und kann. Aber nach dem Ableben fehlen gewisse Dinge. Andere öffnen sich, andere präsentieren sich, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, warum manche ehemaligen Menschen tatsächlich noch hier mitmischen möchten oder verweilen möchten, weil die Art und Weise, wie das Leben erlebt wurde, sehr besonders ist. Und wir wissen es gar nicht zu wertschätzen, dass wir Trauer, Sexualität, Liebe im irdischen Empfinden, Schmerz, auch physischen Schmerz, dass wir all das nicht in der Lage sind zu fühlen als energetische oder feinstoffliche Wesen abseits der physischen Realität. Das hat natürlich für jemanden, der chronisch krank ist, ist das eine Riesenerleichterung, aber für jemanden, der jetzt nicht so die wahnsinnige Malessen in seiner Lebenszeit hatte, der freut sich dann nochmal einzutauchen, ganz einfach, und weiter zu erleben. Oder klebt auch vielleicht aus irgendwelchen Gründen an dieser Realitätsform, weil zu Lebzeiten dieses Loslassen nicht praktiziert wurde. Und das ist der einzige Grund. Das ist keine Falle und sind keine Wesen, die irgendwie den Weg in die Ewigkeit versperren und dich falsch leiten, sondern das bist du als Gewahrseinseinheit, wenn ich Thomas Campbells Vokabular hier einbringen darf, dieser Seelenaspekt, der inkarniert war, der sich entscheidet, nein, ich möchte noch mal, da geht noch was. Ich möchte noch mal eine Runde Achterbahn fahren.
Ich glaube, dass es nicht nur möchte gibt, sondern eben halt auch, aber das hast du, glaube ich, schon erwähnt, diese Verklebungen. Also das ist ja im Alltag auch so. Ne? Stellt euch was vor, was ihr eigentlich wisst, das nicht so gut ist für euch zu tun, zu essen oder Menschen treffen, die eigentlich euch nicht gut tun und man kann es nicht sein lassen. Man wiederholt es immer wieder oder man fällt immer die gleichen Themen und man denkt, ach, eigentlich weiß ich das doch, warum mache ich das immer wieder? Also da gibt es irgendwelche Verklebungen, das sind irgendwelche Mechanismen im Untergrund der Psyche, die noch nicht gelöst sind, die noch nicht ganz bewusst geworden sind und deshalb wiederholen wir sie, selbst wenn wir sagen, ein so augenscheinlich ist es doch ganz klar, man müsste das doch mal lassen können. Und ich glaube, so ist es vielleicht mit dem Bewusstsein nach dem physischen Ableben auch, dass dieser Bewusstseinsradius, würde ich mal sagen, bestimmt, wie viele Ebenen wir gerade ansteuern können und welche wir darüber hinaus fühlen und wahrnehmen können. Und wenn der Bewusstseinsradius noch ein bisschen menschlich angehafteter, verklebter ist, ist er halt kleiner und dann passt das zu der Frage, dass dieser Bewusstseinsfokus erstmal nur irdisch, äther, astral da so seine Erfahrungen macht und irgendwann wird er freier, wird er offener, hat er ein bisschen mehr Weite in seiner Wahrnehmung und dann nimmt er sich auch auf den anderen Ebenen mehr wahr und dann entsteht, glaube ich, tatsächlich diese absolute freie Wahl zu sagen, na ja, vielleicht gehe ich dahin nochmal und schaue mir das an, aber ich muss nicht, weil da kein Zug mehr ist, keine kein Gummizug, der mich zieht. Ja, so nehme ich das wahr. Und ich habe zu diesem Gummizug kürzlich was sehr Schönes gehört. Und zwar, wenn man sich so darüber, wenn man darunter so leidet, dass das Leben so anstrengend ist, je stärker man den Gummizug zieht, ne, ab dem Zeitpunkt, wo man den loslässt, flitscht das mit 10-facher Geschwindigkeit. Also alle Leute, die sich jetzt in so einem schwierigen Moment empfinden, denkt daran, von der Energie her, dass das pullt euch unglaublich zurück, das zieht euch zurück, aber die Vorwärtskraft, die daraus entsteht, die Entwicklungskraft, die daraus entsteht, ist viel, viel größer, als wenn man nur so ganz entspannt sein Leben führt. Es gibt Ausruhleben, ja, man kann auch mal mit seinem höheren Selbst besprechen, ich kann nicht mehr, bitte gib mir mal ein ruhiges Leben, aber man kann auch entscheiden, so, jetzt will ich es so richtig wissen, jetzt möchte ich vielleicht auch ein Stück weiterkommen, wenn das nötige Anbewusstsein schon da ist, so nehme ich das wahr, dann kann man solche Unterredungen wohl bewusst führen und dann kann man auch sagen, so, ich bin bereit, ich traue mich was, weil ich weiß, ich ziehe mein Gummiband da ordentlich zurück und werde dann mit Überschallgeschwindigkeit ins nächste fliegen sozusagen. Also das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild.
Ja, es ist so ein bisschen wie im Vergnügungspark. Ne? Du fährst eine Achterbahn und dann gehst du ja nicht nach Hause. Ne, ja. Sondern du gehst weiter und dann isst du vielleicht eine Zuckerwatte zwischendurch, ne, und auf einer Parkbank in der Sonne genießt du die Zeit und dann denkst du aber, nee, ich will nochmal. Ne, und dann gehe ich auf die nächste Achterbahn. In der Regel fängt man ja mit den etwas sanfteren an und am Ende steht noch die ganz große da. Ne, und ich kann mich erinnern, ich war während der Pandemie mit meinem Neffen in Rust und er war, glaube ich, 15 zu der Zeit und ich war schon weit über 50 und habe gedacht, so du lieber Himmel, wie soll ich denn jetzt noch einen Vergnügungspark machen? Und ich bin aber da total reingesaugt worden. Ich bin jede Achterbahn gefahren, auch die allerschlimmste am Ende. Und wem ist schlecht geworden? Nicht dem alten Olli, sondern meinem 15-jährigen Neffen. Den konnte ich dann irgendwie am Hemdskragen bis ins nächste Restaurant schleppen, wo er erst mal 20 Minuten halb ohnmächtig da am Tisch gehangen hat. Aber ich war so aufgeladen und ich habe irgendwie auch einen Weg gefunden. Es war auch echt schlimm. Also diese Achterbahnen sind die Hölle. Ne? Aber ich habe einen Weg gefunden, mental damit umzugehen. Und das hat mich fasziniert, dass das möglich war.
Das musst du mir erklären. Und das ist bestimmt für die Leute auch gut, weil es ist ähnlich manchmal beim Astralreisen. Es ist genauso eine Sensation mit Angst und Furcht und Überwältigung. Deswegen, das möchte ich jetzt gern wissen. Das klingt interessant, weil ich hasse Achterbahnfahren. Mich bringt das um. Also.
Vielleicht ist es tatsächlich durch die Astralreisen, dass ich diesen inneren Modus habe, wo ich diese äußeren Reize tatsächlich nicht an mich herankommen lasse, obwohl ich also gerade dieses Hochfahren, das ist für mich das Allerschlimmste. Die letzte Achterbahn, die ging so ganz, 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 ganz steil hoch, immer höher, höher, höher. Und dann war am Anfang, dann geht es auch so steil runter. Da weiß ich, da habe ich mich vorher darauf eingestellt, dieses Runterfahren finde ich nicht so schlimm. Da mache ich den Mund auf und schreie ganz laut und lasse die Energie raus, diese Angstenergie. Und ab dann macht das auch Spaß, auch wenn es weh tut, im Nacken oder im Rücken, aber es ist ein gewisser Spaßfaktor dabei. Das Hochfahren, da lerne ich tatsächlich diese Angst auszublenden, indem ich einen Fokuspunkt vor meinem geistigen Auge halte, der nichts mit der Umwelt zu tun hat. Na, und dann verschwimmt, also ich will nicht sagen, es verschwimmt, ich habe das immer noch im Sichtfeld, aber es triggert mich nicht, es triggert auch keine Angst, es sei denn, ich öffne dieses Türchen, na, und erweitere meinen Fokus, aber das erlaube ich mir dann nicht. Erst wenn es runtergeht, dann mache ich auf, na, dann lasse ich diese angestaute Energie so mit einem Schrei raus und dann genieße ich den Rest der Fahrt.
Worauf genau fokussierst du dich? Innerlich, äußerlich? Guckst du auf deine Schuhspitze? Was machst du genau?
Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches Bild ich von meinem inneren Auge habe, aber jetzt gerade beim Regen kommt mir Urwald in den Sinn. Eine ganz andere Landschaft, etwas, was ich einfach, wo darauf halte ich meinen Fokus. Und auch dieses innere Bild, dazu muss ich nicht mal die Augen schließen, habe ich auch nicht gemacht, sondern ich bin einfach sehr still geworden. Und dann sehr laut, als ich oben angekommen bin. Aber ich habe es gemacht. Also ich war selber total geflasht, dass ich das alles konnte. Und ich am Ende derjenige war, der dann noch mit beiden Beinen im Leben stand. Ne?
Ich glaube, das hat auch ganz viel mit so einer Hingabefähigkeit in so einem extremen Moment zu tun, glaube ich irgendwie. Vielleicht kann man das sagen, dass du dann da einfach loslässt und es geschehen lässt? Oder wenn du dann da runtersaust?
Ich runtersaue, ich habe ja keine Wahl mehr. Da ist ja, das ist wirklich totale Hingabe. Wenn ich mich da innerlich wehre, dann komme ich in Schmerz, in Angst, in Verzweiflung. Das ist tatsächlich Hingabe dann.
Ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch der Trick fürs Astralreisen dann.
Ich denke, ja. Ich glaube, das ist wirklich sehr ähnlich. Ne?
Was euch überfordert.
Auch fürs Leben.
Ja, ja, genau, fürs ganze Leben, stimmt. Das ist ein Weisheitskanal hier für alles. Nicht stimmt, das hängt ja auch alles zusammen. Das ist so, genau, immer dann, wenn man merkt, so ich kann nicht, das ist zu viel, das überfordert mich. Je mehr man festhält, desto schlimmer wird das. Und je mehr man sagen kann, okay, das ist jetzt so, dann gehe ich mal mit. Oder sogar vielleicht proaktiv, ich springe da jetzt rein, ich fordere das jetzt heraus, ich gehe da jetzt rein und ich schreie dann halt laut. Dann kann es das, glaube ich, leichter machen, als wenn man sagt, ich weiß nicht, ich will nicht. So, ne? Das betrifft, glaube ich, viele Dinge. Und gerade wenn ihr solche ersten Erfahrungen macht, eine Freundin erzählte mir das kürzlich auch, die wusste gar nicht, dass es Astralreisen ist. Die hat dann diese Brummgeräusche und diese Schlafparalyse, also sie hatte das Wort nicht und wir haben uns nie darüber unterhalten. Sie wusste, dass ich das mache, Astralreisen, aber ich habe immer nur über das Reisen erzählt, nicht über die Symptome, weil das bei mir auch nicht so auftritt mehr. Und ich das am Anfang auch nur selten und milde hatte, aber und dann sagte ich, ja, eigentlich erlebst du gerade Übergangssymptome, wenn du das hast und das hängt mit dem und dem zusammen. Mit den Verschiebungen der Frequenzen, ich glaube, damit hängt das zusammen, dass wir diese Geräusche wahrnehmen, ne? Dass du praktisch deinen Fokus erweiterst, frequenziell. Und diese frequentielle Anpassung kann sich als Geräusch darstellen. Oder als, dass man die Energie sozusagen hört, wie die Energie hochfährt, dass man das hört. Oder wie man die Frequenzebenen wechselt in einen höheren Frequenzbereich, also energetischen Frequenzbereich, dass man das dann auch akustisch hört oder dass man das auch spürt. Also das, man kann das mit allen Sinnen ja wahrnehmen. Oder über Lichtblitze oder solche Dinge, ne?
Und ja, oder Vibrationszustand ist ja das Gleiche.
Ja, genau.
Das ist augenscheinlich, haben wir das Gefühl, das tatsächlich physisch zu spüren. Aber jemand, der daneben liegt, der kriegt da nichts von mit.
Ja.
Das weiß ich von meiner Frau, die das oft sehr stark hat diese Vibrationen und sagt dann so, das war wie, als würde mich jemand komplett durchschütteln. Na, aber ich habe daneben gelegen, habe nichts mitbekommen.
Oder das ganze Bett würde geschüttelt oder gerüttelt werden, sagen viele. Ne? Und dann ist es gar nicht das Bett, sondern du fühlst es nur in dir drin, weil du da schon mit deinen Sinnen, mit deinen inneren Sinnen leicht verschoben auf die geistigen Ebenen oder astralen Ebenen bist. Und das dann sozusagen wahrnehmbar wird, was da alles ist. Und das kann einen schon überfordern. Da immer wieder tief zu atmen, so auch energetisch und zu sagen, ach, wird alles gut, das ist jetzt ein super Abenteuer, ich schau mal, was hier passiert.
Ich habe eine Frage, die hier noch anknüpft, die ich aber nur kurz beantworten möchte. Könntest du bitte noch einmal darauf eingehen, dass der Körper im Bewusstsein ist und nicht andersherum? Ich denke, ich verstehe es im Großen und Ganzen, wie es gemeint ist, doch was bedeutet das für uns als Individuum? Das Astralreisen, was bedeutet das für uns als Individuen, die Astralreisen lernen möchten, im Speziellen? Wie können wir dieses Wissen für uns als Übung für einen körperlichen Austritt nutzen? Das ist so ein bisschen ein, ja, im Englischen sagt man Oxymoron. Wir sprechen ja gerade davon, dass es gibt keinen Austritt, ne? Und somit können wir dieses Wissen auch nicht für einen Austritt nutzen, sondern nur für eine Fokusverlagerung sozusagen. Ne? Aber wenn man, also für mich ist es aus außerkörperlicher Perspektive so, dass ich die physische Realität wie eine Art, und ich habe kein besseres Wort, keine andere Analogie, aber Hologramm ist das, was am nächsten dem kommt, auch wenn es kein Hologramm ist. Es ist ein vielschichtiges, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen sollte. Der Mensch erscheint mir aus außerkörperlicher Perspektive wie so in unterschiedliche Scheiben geschnitten, quer, längs und wie eine Projektion tatsächlich. Das kenne ich nur aus Science-Fiction-Filmen oder von der Leinwand oder aus grafischen Darstellungen. Ist ganz schwer in Worte zu fassen, weil es nichts Adäquates gibt, auf das ich wirklich konkret Bezug nehmen kann. Aber das ist aus nicht physischer Perspektive. Aus physischer Perspektive ist das hier sehr fest und Fleisch und Blut. Und das ist eben schwer zu begreifen. Ich habe lange darüber meditiert tatsächlich. Und das ist der Anfang für ein tieferes Verständnis, in dem wir sitzen und diese Frage immer wieder stellen, ohne einen Anspruch auf eine Antwort zu haben. So habe ich auch meinen Kurs bei Unity begonnen. Mit der Frage, setz dich mit dieser Frage, ist das Bewusstsein im Körper oder ist der Körper im Bewusstsein? Einfach nur damit zu sitzen und alle paar Minuten die Frage wieder in den Raum zu werfen. Der Verstand kann uns diese Antwort nicht liefern. Die kommt von woanders. Und wenn die einmal wirklich da ist, dann ändert sich etwas. Als ich das wirklich verinnerlicht habe, begriffen habe, nicht vom Ego her, sondern wie immer das auch zu mir kam, da wurde mein Verständnis dieses Phänomens neu geformt. Und das hat die Konsequenz gehabt, dass ich nicht mehr diese Übung gemacht habe, wie mich an einem Seil aus dem Körper zu ziehen oder aus dem Bett zu rollen, was immer nur limitierte Erfolge am Ende brachte, sondern mit diesem Verständnis, mit diesem tiefen Verständnis, konnte ich dann dieses Phasing, über das wir auch in den vergangenen Episoden gesprochen haben, nach Monroe von einer Bewusstseinsphase in eine andere zu gleiten, konnte ich dann üben und praktizieren. Aber da geht es nicht mehr um Austritt. Das ist nicht mehr adäquat in so einem Moment.
Ich finde das hochinteressant, weil hier im Wachbewusstsein kann ich stufenlos von der inneren Sicht bis hin zum Mentalreisen, Bewusstseinsreisen hin und her. Das ist gar kein Problem. Wenn ich auf der Traumebene bin, kann ich astral oder nicht. Das ist auch kein Problem. Aber ich kann nicht aus dem vollen, klaren Wachbewusstsein auf 85% Fokus astral gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da ist wie so eine Barriere. Also in den Räumen kann ich nicht gut hin und her shiften und in den Räumen. Aber dazwischen scheint bei mir noch so ein alter Glaubenssatz zu hängen, dass es das Schlafen oder Einschlafen braucht, also oder diese Übergangszone. Das kennen aber
ich habe interessanterweise, sorry, dass ich unterbreche, aber ich würde das Beispiel gerne einbringen, von einer Zuschauerin eine Nachricht bekommen, die genau dieses Phänomen erlebt hat bei einem Waldspaziergang. Und ich konnte da sehr gut dran anknüpfen, weil mir das auch schon widerfahren ist, dass sie sich plötzlich während des Spaziergangs in einer anderen Realität wiedergefunden hat, sich aber gleichzeitig bewusst war, dass sie im Wald war und Wahrnehmungen hatte. Aber dieser zweite Datenstrom, nenne ich ihn jetzt mal, der war so stark im Erleben und ich habe es ja bei dem Geistheiler Jesus auch auf die Art und Weise erlebt. Ich war mir bewusst, ich liege auf der Pritsche, gleichzeitig war ich aber auf einem Pferd in Irland unterwegs. Das ist diese Bilokation, ne? Ein Phänomen innerhalb des Spektrums von außerkörperlichen Erfahrungen, wo der Datenstrom parallel sehr, sehr stark geworden ist.
Und was würdest du sagen, damit ich es verstehe, damit ich es nicht missverstehe mit dem, was ich sonst kenne? Wie viel Prozent warst du bilokal auf diesem Pferd? Also zu wie viel Prozent deiner Fokuswahrnehmung warst du da im Verhältnis?
Das lief tatsächlich komplett parallel. Ich könnte gar nicht sagen.
Also normalerweise 50-50, erlebe ich das, oder?
Ja, 50-50, obwohl beide sich wie 100-100 anfühlte, ne, im Erleben. Ja. Aber es ist nicht so, wie ich es normalerweise erlebe, dass ich hier von diesem Datenstrom mich trenne und woanders dann phasenweise stärker reingehe, sondern das war sehr spontan einfach. Und so hat es die Zuschauerin auch beschrieben. Ne? Das ist von jetzt auf gleich plötzlich, hat sich da ein paralleler Raum aufgetan und da ist eine 50-50 Wahrnehmung oder 100-100, wie immer man das sehen möchte, aber zu gleichen Teilen ist da, hat sich
ja,
da offenbart.
Da kann ja schnell Missverständnis verstehen, weil ich kann auch über eine Straße gehen und plötzlich bin ich im Mittelalter und sitze in der Kutsche und habe ein Flashback zu diesem Leben, verorte mich aber zu über 50% hier. Ich weiß, ich bin Svenja in diesem Körper zu dieser Zeit und ich habe die Wahrnehmung, diese innere Wahrnehmung von diesem Ort und kann dir da auch einiges drüber sagen, aber ich bin mehr hier. Deswegen ist es für mich eher wie so eine spontane innere Meditation, Mentalreise, Bewusstseinsreise, wie auch immer man es nennen will. Und daher frage ich mich immer, worüber reden wir gerade? Ne? Ich weiß, dass es ja Quatsch ist. In der Folge davor habe ich ja gesagt, das ist wie so ein Dimmer. Es kann stufenlos sein, das Bewusstsein zwischen diesem und diesem. Aber weißt du, was ich meine? Weil es kann ja auch sein, dass jemand einen Tagtraum hat. Einfach eine innere Fantasie. Und sagt, das ist jetzt meine Astralreise. Das ist aber nicht das, was ich meine. Deswegen, wie kann man das so beschreiben?
Ich glaube, das ist einfach, weil es so spontan ohne Absicht passiert, ne, in dem Moment. Also weder bei Jesus auf der Pritsche noch im Wald, und auch die Zuschauer im Wald, die hatte keine Absicht, irgendetwas einzuhalten. Die ist einfach nur im Wald spazieren gegangen und ganz plötzlich hat sich dieser Raum geöffnet. Ne, und das Erleben hat dann parallel stattgefunden. Das war bei mir auch so. Ich habe also dieses auf dem Pferd, mein Verstand hat da gar keinen Raum gehabt. Das war reine Beobachtung von zwei Welten mit einer Faszination, die ist wirklich mit physischen Worten kaum beschreibbar. Ich war mir darüber bewusst, dass ich an zwei Orten gleichzeitig bin. Und das über einen längeren Zeitraum. Das war jetzt nicht für 2 Sekunden oder 3 Sekunden, sondern das ist über eine Minute oder 2 Minuten tatsächlich sehr, sehr stabil geblieben.
Und siehst du das dann und hörst du das mit deinen inneren Sinnen oder mit deinen äußeren?
Für mich hat sich das angefühlt wie der Wind, der mir um die Ohren geflogen ist, und das Wiehern und der Galopp und das Meeresrauschen. Gleichzeitig habe ich Jesus reden gehört und konnte seinen Anweisungen folgen. Das ist beides komplett parallel, Gleichstand gewesen. Beides war so real, wie es nur sein kann.
Spannend, ja. Also, wie gesagt, ich kenne Mentalreisen, die sind so mit allen Sinnen. Innerlich bilden die sich ab, aber ich spüre den Wind jetzt nicht tatsächlich auf meiner Haut, sondern ich fühle, meine Haut ist hier in einem windstillen Raum gerade, während ich hier liege. Ne, deswegen kann ich das immer sehr genau spüren, wo sind meine Sinne, wie viel. Und daher bin ich manchmal nicht so sicher, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, was meine ich, was meint der andere. Ne? Deswegen frage ich immer so ein bisschen nach.
Ja, es ist auch, glaube ich, schwierig.
Zu der Frage fällt mir gerade noch was ein, und zwar, ich weiß nicht, ob einige der Zuhörenden oder du vielleicht auch die Kleinsche Flasche, heißt die, glaube ich, kennt. Da ist innen gleich außen. Das ist irgendwie so ein physikalisch undenkbares Paradoxon sozusagen. Zu der Frage, ist der Körper in der Seele oder die Seele im Körper? Und ich stelle mir das so vor, wenn die Seele, sagen wir mal, nur damit wir da irgendwie hinterherkommen einigermaßen, ist eine Lichtkugel, eine Energiekugel, und die stülpt nach innen oder kristallisiert nach innen immer, indem sie die Frequenz immer mehr herabsenkt, diesen Schwerkraftpunkt innerhalb einer Energie, die fließend ist, da wird das immer mehr kristallisiert, so bis es was Physisches bekommt. Innerhalb einer physischen Ebene, wo alle anderen physischen Einheiten sind, und da erlebe ich mich als Körper. Aber dieser Körper ist innerhalb dieser Sphäre von Energie und Bewusstsein, die diesen ja produziert. Also schon wie ein Avatar, aber verdichtet. Es verdichtet die Energie. Und dann ist die Frage, was ist innen oder außen, ne?
Ja.
Dann würde dieser physische Körper sagen, die Seele ist da ja irgendwo da draußen. Aber 3D betrachtet ist dieser Körper innerhalb dieses Raumes. Und alle physischen Räume sind innerhalb dieser Sphären.
Ja.
Und dann ist die Frage, was ist innen oder außen? Da habe ich mich nämlich oft drüber, habe ich mir Gedanken gemacht, weil der William Buhlmann hat so ein tolles Modell, das ist so eine Kugel. Und innen drin sind die geistigen Ebenen und außen ist die äußerste Kruste, das ist das Physische, was ja nach unserem physischen Vorstellungsbild total logisch ist. Und da an dieser Kruste inkarnieren wir. Und innen drin ist sozusagen das große Eine. Was ist aber,
interessant ist aber, wenn du diese Grafik, ich kenne die zufällig, wenn du die mit ein bisschen anders betrachtest, dann kann sie dir so erscheinen, als wäre das nur der Kreis, der uns am nächsten ist, und die anderen Kreise sind weiter draußen, nur wenn sie kleiner werden. Es ist ja nur auf Papier gedruckt, deswegen haben wir diese Visualität da nicht. Das lässt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen zu, aber William Buhlmann ist auch derjenige, der sagt, eine außerkörperliche Erfahrung ist in Wirklichkeit eine tiefe innere Erfahrung.
Ja. Deswegen habe ich auch, weil ich sein Buch ja als erstes gelesen habe, was ich immer noch wieder nur empfehlen kann. Ich glaube, Englisch Adventures in the Afterlife und Deutsch Out of Body, eins der besten Standardwerke immer noch, finde ich. Da habe ich so viel gelernt.
Das sind zwei verschiedene Bücher.
Echt? Ist das so?
Ja, es sind beide. Das eine ist ein erstes, das andere ist ein weiteres.
Weißt du, was der englische Titel von Out of Body ist?
Das ist Out of Body, der englische.
Ach so, weil ich nämlich letztens im englischsprachigen Bereich mit jemandem geschrieben habe und da nicht ganz sicher war, da hatte ich irgendwie im Internet gefunden, dass das Adventures in the Afterlife irgendwie heißt, glaube ich.
Nee. Es kann sein, dass es irgendwie ein bisschen anders heißt, aber Wir können an dieser Stelle sagen, schaut gerne bei Jörg Starkmuth, beim Starkmuth Verlag. Einfach im Internet eingeben. Der hat alle Bücher von Jürgen Ziebe veröffentlicht, von William Buhlmann und Robert Bruce. Die ganze Palette der Astralbücher sind im Starkmuth Verlag erschienen. Und da seht ihr die deutschen Titel. Aber das mit dem Afterlife ist ein späteres Buch, ist nicht das mit den, was er vor ganz vielen Jahren geschrieben hat, sondern das ist nach seiner Krebserkrankung erstanden.
Ja, vielleicht weiß es auch jemand, dann postet es gern unter die Kommentare, dann tun wir das auch in die Shownotes, damit das alle finden können, weil ich finde es so wertvoll, weil da steht erstmal alles Wichtige drin, was man wissen muss, wenn man sich mit diesem Thema als erstes beschäftigt, finde ich. Das ist also das Standardwerk. Und jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall, genau, wenn du diese, da ist, glaube ich, auch diese Grafik drin, diese Kugel. Und wenn du da ganz, ganz nah ranzoomst an diese Schicht des Inkarnieren, Exkarnieren, dann könntest du das auch drehen, habe ich mir mal gedacht. Und dann ist das Innere der Kugel, das Geistige, nämlich da oben, außen, drumherum. Du kannst es also invertieren. Und dann ist ja die Frage, was ist denn eigentlich innen und was ist außen? Und vielleicht ist ja alles innerhalb des Geistigen. Und deswegen gehen wir gar nicht aus dem Körper, sondern wir gehen einfach nur auf die geistige Ebene zurück.
Ich gehe jetzt mal ganz auf die weltliche Ebene zurück. Wir sind nämlich schon weit über unser geplantes Zeitkontingent heute
schon wieder
Abend.
Passiert.
Ja, da kommt meine innere Astral-Talk-Polizei zum Vorschein. Das muss ja alles bearbeitet werden, ne? Deswegen haben wir da so ein Limit auch. Und wir könnten ja natürlich Stunden quatschen, wie wir das auch im Live gemacht haben. Und vielleicht planen wir einfach mal wieder ein Live. Wir schauen mal, wir planen mal.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was darüber gelernt, ne? Dass wenn der Oliver in L.A. sitzt und das Ganze durch den transatlantischen Datenflaschenhals muss, das habe ich jetzt gelernt, dann sollte ich sehen, dass ich den richtigen Browser habe, der das nicht verlangsamt, sodass mein Bild scharf bleibt. Und all solche Dinge lernen wir von nächstem Mal zum nächsten Mal. Da werden wir immer besser und immer professioneller. Und vielleicht stellen wir dann auch mal jemand an, der den Chat betreut. Dann muss ich das auch nicht gleich, weiß ich
ja,
machen.
Vielleicht können wir da jemanden dazu rufen.
Ja, genau.
Ne, Maika, wenn sie zufällig da ist.
Wobei, ich habe auch einen Kumpel, der hat sich schon gemeldet, er würde das für uns tun. Also wenn du möchtest, würde der uns unterstützen.
Ja, schön.
In diesem Sinne auf jeden Fall. Haltet eure Herzen offen, sodass es euch immer leichter fällt, die ganzen Bewusstseinsräume zu erfahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen wunderbare, magische Nächte und Tage, dass ihr ganz viele wunderbare Erfahrungen macht. Und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge nächsten Dienstag.
Und ich verabschiede mich heute mit Nina Ruges Worten. Alles wird gut. Bis zum nächsten Mal.
Genau, und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende.
Ciao.
Tschüss. Ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber ja, es war länger, ne?